Schönen guten Morgen. Es ist schön, wieder mal hier zu sein. Ich war ja letztes Jahr im September hier. Bevor ich loslege, noch kurzes Update, wie es bei uns zu Hause geht. Es gibt eigentlich nicht so viel Neues. Der Sarah geht es gut in Amerika. Sie hatten eine Semesterferien und da wurde sie eingeladen von einer Kommilitonin. Dann ist sie vom warmen Texas, das ist ja bei San Antonio, diese Bibelschule, wo sie hingeht, ist sie dann nach Nordwesten, nach Washington von 20 Grad plus zu 30 Zentimeter Schnee geflogen, in eine Familie eingeladen gewesen, die, ich glaube, 4 oder 5 Kinder hatten. Es war eine tolle Zeit, wenn man mit den Eltern telefonieren können. Und das Schöne ist natürlich, dass übers Internet ist ja die Telefoniererei kostenlos inzwischen. Früher war das ja sehr teuer, dahin zu telefonieren. Der Lukas macht dieses Jahr Abitur und möchte dann mit OM nach Nepal, wenn es klappt. Und so freuen wir uns einfach, auch wie die Kinder sich einfach geistlich entwickeln. Die Herausforderungen kommen jetzt eher auf mich zu, weil die Kinder einfach viele theologische Fragen haben. Wo dann früher habe ich immer auf die Gabriele verwiesen. Sie konnten das bei kleineren Kindern besser erklären. Jetzt wird es immer auf mich verwiesen. Also so hat jede Zeit ihre Herausforderungen. Warum sollte es mir besser gehen wie anderen an so Dingen? Nicht, dass ich alles wüsste, aber der Vorteil als Theologe ist, dass man kann seine Unwissenheit durch viele Worte kaschieren. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man das gelernt hat. Politiker können das ja übrigens auch ganz gut. Soweit geht es uns also gut. Auch die, trotz der galoppierenden Inflation werden wir noch täglich übersatt. Ich merke das an meinen Kilos, die ja nicht purzeln, sondern wo ich jetzt eher aufpassen muss, dass es nicht noch mehr wird. Weil es wird einfach teuer mit der Zeit, ne? Zu viel zu essen, muss man ständig neue Kleider kaufen. Soweit zu uns. Viele Grüße von der Gabriele. Sie muss heute Morgen arbeiten und da sie gleich noch Kindergottesdienst hat, hat sie die Kinder dann gleich involviert, also die Klingekinder, dass die auch mitgehen und sind das einfach kurzfristig Mitarbeiter. Ihr kennt ja meine Frau oder die, die sie kennen, die wissen, dass das für sie nicht so schwer ist, alles und jeden zu engagieren und einzuspannen. Das Beispiel, das der Matthias vorhin gebracht hat, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe das schon mal irgendwo gehört, ich wusste aber nicht, dass die Himbeere auch zu jenen Früchten gehören, die erst verdaut werden müssen, damit sie überhaupt neues Leben produzieren. Das Thema heute ist die Frage nach der Wiedergeburt. Ich bin auf diese Frage gestoßen, weil immer wieder ich erstaunt bin, dass viele Christen damit große Schwierigkeiten haben. Und zwar mit der Frage, bin ich wirklich wiedergeboren? Woher weiß ich das eigentlich? Gehöre ich also zu denen, die das Reich Gottes erben? Das ist die eine Frage, also die Frage nach der Gewissheit. Und die andere Frage ist natürlich die, die nicht weniger brennend ist, kann man das Heil, wenn man es ergriffen hat, kann man es denn verlieren? Ist das ein für alle Mal geschehener Vorgang oder kann das wieder rückgängig gemacht werden? Kann man die Kindschaft Gottes verlieren? Warum dieses Beispiel von Matthias gut passt, wird hoffentlich jetzt in der Predigt deutlich. Die Grundlage bilde das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3. Ich lese mal ab Vers 3. Da antwortet Jesus dem Nikodemus, also diesem einen aus dem Hohen Rat, dies einer der führenden Pharisäer, der zu Jesus bei Nacht kommt. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich von dem Irdischen gesagt habe und ihr glaubt es nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Soweit. Ein sehr wichtiges Gespräch, das sehr erhellend ist für unser Thema. Was heißt es nun eigentlich, wiedergeboren zu sein? Was bezeugt uns das Neue Testament? Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, weil wir einfach sehr vergesslich sind. Es ist zwar eine sehr grundsätzliche Aussage, die eigentlich entschieden ist, wenn wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, und doch kommen doch immer wieder Zweifel in unser Leben hinein. Diese grundsätzliche Frage, die sich immer wieder aufdrängt. Was heißt es denn, wiedergeboren zu sein? Und wer ist wiedergeboren? Und wie geschieht das denn? Wie erfahre ich das? Und woher weiß ich das, dass es an mir geschehen ist? Es ist ja keine mathematische Gleichung. Es ist ja nichts Handgreifliches derart, dass ich jetzt sagen kann, wenn ich das und jenes erfahren und erlebt habe, dann bin ich wiedergeboren. Die Zweifel reden uns ja oft ein, du bildest dir das nur ein. Du hast dich nie richtig bekehrt. Guck doch dein Leben an, wie viel Sünde du tust. Und in Klammern angefügt, manchmal auch noch gerne, und in vollem Bewusstsein, dass es falsch ist und man tut es trotzdem. Und du willst Gottes Kind sein. Steht nicht geschrieben, wer mich liebt im 1. Johannesbrief, der hält meine Gebote. Was machst du denn? Was mache ich denn? Ich vermute, jeder von uns kennt diese Fragen, kennt diese Zweifel, die manchmal sehr, sehr nagend sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Heilige Schrift befragen. Was steht denn tatsächlich da? Was sagt denn Gott zu diesem Thema? Der erste Punkt, auf den ich ein will, ist, dass wir hier bei Johannes drei klare Bedingungen finden, und dann komme ich nachher noch zu Markus, da finden wir eine weitere. Dass wir also im Neuen Testament mindestens vier Bedingungen finden, was Wiedergeburt beschreibt, beziehungsweise wie man eigentlich in das Reich Gottes kommt. Das ist ja diese Frage, die im Hintergrund steht. In Vers 3, hier im Johannes Kapitel 3, lesen wir, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also nur der, der von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Damit sagt Jesus natürlich, dass der natürliche Mensch, und das macht das Gespräch deutlich, der von der Frau, von seiner Mutter geboren wird, der kann das Reich Gottes so nicht ererben. Er spricht von einer neuen Geburt, von dem, was wir als Wiedergeburt beschreiben. Das muss am Mensch geschehen. Und das ist eine passive Formulierung, es sei denn, der Mensch werde von Neuem geboren. Die Bedingung ist eine passive Bedingung, das ist nichts, was der Mensch aktiv macht. Genauso wenig, wie der Mensch sich aktiv auf die Welt bringt als natürlicher Mensch, er wird von seiner Mutter geboren, genauso wenig können wir uns aktiv wieder gebären. Es ist was, was an uns geschieht. Es ist was, was uns geschenkt wird. Es ist was, was der Mensch von Gott empfängt. Das ist die erste Bedingung. Es ist eine passive Formulierung. Wir empfangen also die Wiedergeburt. Sie wird uns geschenkt, sie wird uns gegeben. Es ist nichts, wie gesagt, was wir produzieren könnten. Und das macht es ja so schwierig. Das ist ja so unglaublich schwierig, den Leuten dann zu sagen, du kannst ja tun, was du willst, es liegt halt doch an Gottes Erbarmen. Wir kommen nachher noch dazu, dass wir trotzdem aufgefordert sind, das ein oder andere zumindest zu glauben. Die zweite Bedingung, die formuliert wird, das, was hier steht, dass jemand geboren werde, eigentlich steht da, es sei denn, dass jemand von oben geboren wird, man kann es auch übersetzen, er wird von Neuem geboren. Es ist also offensichtlich, was ich gerade eben schon implizit gesagt habe, dass es Gottes Werk am Menschen ist. Wiedergeburt ist immer was, was Gott dem Menschen schenkt oder er es nicht hat. An der Wiedergeburt sehen wir am deutlichsten, wie sehr wir von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes abhängig sind, weil wir es selbst nicht leisten können. Wir können uns selbst nicht zu Kindern und Erben Gottes machen. Wir empfangen es im Glauben oder wir haben es nicht. Auch hier wiederum, wir sind die Empfangenden. Wir sind die, die von Gott beschenkt werden mit diesem neuen Leben, mit dieser neuen Geburt, eben mit dieser Wiedergeburt, die von oben geschieht, die durch den Heiligen Geist dem Menschen geschenkt wird, wie es in Vers 6 heißt, was aus Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist Geist. Dieses neue Leben, das empfangen wir durch den Heiligen Geist. Der natürliche Mensch hat es nicht. Und gerade diese Dualität wird ja gerade bei Johannes sehr, sehr deutlich dargestellt. Entweder du lebst in der Dunkelheit, das heißt, als natürlicher Mensch geboren, du weißt nichts von Jesus, du glaubst es nicht, oder du lebst als von oben Geborener, als Wiedergeborener im Licht. Und da gibt es keine Grauzonen, es gibt nur ein Entweder oder. Und Johannes zieht eine ganz scharfe Trennungslinie zwischen Licht und Finsternis. Nirgends meines Wissens wird das so scharf gemacht wie bei Johannes. Die anderen bezweifeln das nicht, aber Johannes bringt es am deutlichsten zum Ausdruck. Entweder du gehörst zu Jesus, dann lebst du im Licht, dann bist du von oben geboren, oder du gehörst nicht zu Jesus und dann hast du keinen Teil an ihm. Das ist eigentlich, sind ganz einfache Aussagen, sie sind trotzdem manchmal so schwer zu fassen. Das heißt, wir haben zwei wichtige Bedingungen. Zum einen, wer ins Reich Gottes will, an dem muss diese Wiedergeburt geschehen. Und das Zweite, diese Wiedergeburt geschieht durch den Heiligen Geist. Er schenkt sie uns. Aber Johannes führt in diesem Gespräch, beziehungsweise Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, noch eine weitere Bedingung an. In Vers 14 heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das heißt, das Mittel im Neuen Testament, das Mittel, wie wir diese Wiedergeburt ergreifen, wie wir das Heil ergreifen, ist der Glaube. Deswegen gibt es auch keinen Heilsautomatismus, denn hier ist der Mensch herausgefordert. Zum Glauben wird der Mensch gerufen und da wird der Mensch auch in seiner Willenhaftigkeit gerufen. Lass dich versöhnen mit Gott, tritt ein in das Versöhnungswerk des Herrn, glaube und vertraue darauf, dass das Kreuz Jesu, dass er alle deine Schuld getragen hat. Bewiesen durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt. Ergreife das im Glauben, dass es genügt, was er getan hat, dass du nichts mehr dazu leisten brauchst, dass alles bereitet liegt, dass du eingeladen bist zu dem Hochzeitsmahl, du musst nur noch Platz nehmen, du musst dich nur noch hinsitzen, du musst nicht dein eigenes Essen mitbringen, du hast nichts dazu geleistet, der Herr hat alles vollbracht. Das ist ja das, was wir im Glauben aussagen, wir wissen das ja alle. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das begriffen haben, dann sind wir wiedergeboren. Und wenn wir das im Glauben angenommen haben, dann spricht uns das die Bibel zu, du bist wiedergeboren, du bist sein Kind. Und vor allem, wir kommen nachher noch darauf, du hast den Geist in seiner Fülle empfangen. Das ist die dritte Bedingung, um letzten Endes durch die Wiedergeburt in den Himmel oder in das Reich Gottes zu kommen. Also, dass wir durch den Geist wiedergeboren sind, dass wir von oben wiedergeboren werden, dass es an uns geschieht, dass wir es empfangen und dass wir eben es aber im Glauben ergreifen, dass wir also darauf vertrauen, dass das Opfer Jesu genügt. Und die vierte, im Markus formulierte Bedingung ist eigentlich eine folgerichtige Aussage der dritten Bedingung. In Markus 1 heißt es in Vers 14, nachdem Johannes, also Johannes der Täufer, überliefert war, also im Gefängnis war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Man geht noch einen Schritt zurück, das heißt, welche Bedingungen habe ich jetzt eigentlich für den Glauben? Was heißt eigentlich zu glauben? Ich vertraue darauf, dass das Opfer Jesu reicht, aber gleichzeitig kann ich ja nur vertrauen, dass er meine Sünde trägt, wenn ich überhaupt weiß, dass ich Sünder bin. Wenn ich noch glaube, dass ich kein Sünder bin, brauche ich Jesus nicht. Dann werde ich nie glauben können. Oder es wird immer ein ganz mickriger Glaube sein, der noch sehr, sehr auf sich selbst vertraut. Es gibt eben kein Glaube, wo ich vielleicht 80% an Jesus glaube, aber die letzten 20% kann ich doch noch leisten. Als ob Jesus nie hätte ganz sterben müssen, sondern halt für meine Schuld ein bisschen leiden und hätte er vom Kreuz steigen können. Nein, ich kann nichts dazu leisten. Wir können uns nicht zu Gottes Kindern machen, genauso wenig, wie wir uns zu leiblichen Kindern unserer Eltern gemacht haben. Das war ja nie unsere Entscheidung. Und bei unseren Kindern in der Klinge kriegt man das ja manchmal mit, dass es genau ein großes Problem ist. Ich wollte ja nie in so eine Familie. Und ich bin trotzdem reingeboren worden, obwohl auch bei denen Blut dicker ist als Wasser. Da kommen natürlich solche Fragen. Und das kriegt man ja mit. Warum kann meine Familie nicht so sein wie jetzt die von der Gabriele? Bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es funktioniert einigermaßen. Das hat ja sich keiner ausgesucht in die Familie, in die man reingeboren wird. Sondern das geschieht an uns, genauso eben wie die Wiedergeburt an uns geschieht. Aber hier ist zumindest so, dass Glauben gefordert ist. Es ist kein Automatismus. Es ist auch kein Zwang dahinter, dass Gott uns zwangsweise wiedergeboren oder wiedergebiert oder wie man das sagen will. Ich glaube schon, dass der Begriff der Freiwilligkeit ein bisschen falsch ist, denn ganz freiwillig ist es nicht immer, das muss man ehrlich sagen, das sieht man auch im Neuen und Alten Testament. Paulus hat sich nicht freiwillig bekehrt, sondern da hat Gott schon ganz schön heftige Wege ihn führen müssen. Vielleicht war es bei uns auch ähnlich, aber unterm Strich sind wir trotzdem gefordert, dem Glauben zu ergreifen und Buße zu tun, umzukehren. Das heißt, der Glaube erfordert ja, dass ich weiß, so wie ich lebe und so wie ich bin, bei allem Guten, was ich vollbringe, es reicht nicht vor Gott. Wenn ich das ergriffen habe, wenn ich weiß, wie ich vor Gott stehe, wenn ich zur Buße komme, dann kann ich das im Glauben annehmen und dann wird Gott an mir auch die Wiedergeburt vollziehen. Ich wäre manchmal gern wie Paulus, der diesen Sachverhalt in einem einzigen Satz unterbringt. Er schreibt im Titus 3, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Retters Jesus Christus erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht oder die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Reinigung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Eine Zeile. Wie rettet er uns durch die Reinigung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes? Alles, was ich gerade gesagt habe, steht in dieser einen Aussage. Er schenkt uns die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, indem wir uns im Glauben bußfertig an Christus oder Christus zuwenden. In einem Satz, wo die ganzen Bedingungen, die ich versucht habe zu erklären, formuliert sind. Und die Folge, die auch Paulus hier dem Wiedergeborenen zuspricht, in Titus Kapitel 3, lesen wir dann in den nächsten Versen. Also er durch die Reinigung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes schenkt er uns das Heil, den er durch Jesus Christus, also den Heiligen Geist, den er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen hat, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Das heißt also, jeder, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, jeder, der wiedergeboren wurde, dem wurde reichlich dem Heiligen Geist gegeben. Gott ist nicht knausrig. Wenn ich zum Glauben komme, dann gibt uns Gott den Heiligen Geist in der Fülle. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, dass wir das Heil nicht verlieren können. Oder ein Grund, es gibt noch viele andere. Denn über den Heiligen Geist sagt Jesus in Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der bei uns in Ewigkeit ist, wer wiedergeboren ist, der ist Gottes Kind, der ist sein Erbe, auch wenn er manchmal vielleicht, wenn wir manchmal den Geist dämpfen, das heißt nicht, dass wir ihn verlieren. Ich glaube schon, dass jeder von uns Lebenssituationen erlebt hat oder vielleicht gerade in einer steckt, wo er nicht mehr viel wahrnimmt, vielleicht auch von seinem Glauben, vielleicht von Gottes Wirken in seinem Leben, wo man es sich wünscht, aber vielleicht sich innerlich von ihm entfernt hat. Aber genauso wie unsere eigenen leiblichen Kinder, auch wenn sie Wege gehen sollten, die nicht unseren Wünschen als Eltern entsprechen, bleiben sie doch unsere Kinder. Ob sie nun gehorsam oder ungehorsam sind, sie bleiben doch unsere Kinder. Und ein guter Vater und eine gute Mutter wird das auch nie in Frage stellen. Oder vielleicht wünscht man sich manchmal, man hätte gerne andere Kinder gehabt. Ich glaube, manchmal können es den Eltern gehen wie den Kindern. Also ich weiß es nicht. Bei uns war es bisher noch nie der Fall, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich hätte mir als Kind manchmal gerne andere Eltern gewünscht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich sie hatte. Ne? Gott hat es genau richtig gemacht. Man wird ja auch etwas älter und vernünftiger. Im Glauben ist das doch manchmal genauso. Dann entfernt man sich eben so weit von Gott, dass man kaum noch was wahrnimmt. Und doch dürfen wir uns an diese Verheißungen halten. Wenn wir wiedergeboren sind, dann wird uns Gott nicht fallen lassen. Gott wird sein Werk vollenden. Ich glaube schon, wenn man den ersten Korintherbrief liest, Da geht es ja genau um diese Frage, wie sieht es eigentlich aus in Gemeinden und die korinthische Gemeinde, da ging es ja drunter und drüber und Paulus spricht ja immer von seinen Glaubensgeschwistern, obwohl die ethisch und moralisch alles andere als vorbildlich gelebt haben. Man würde auf Deutsch sagen, das war eigentlich ein Sauhaufen, die Gemeinde. Und doch spricht Paulus keinen mit Glauben ab. Das ist ganz interessant. Er hält sie für Kinder im Glauben. Er hält sie für unreif im Glauben. Und er weiß auch sehr wohl, es kann keine andere Grundlage gelegt werden als die goldene Grundlage, die Christus ist. Aber er weiß sehr wohl, es gibt Christen, die darauf feuerfeste Materialien bauen und andere, die bauen brennbare Materialien. Das heißt, es gibt Christen, die wollen Jesus gehorsam sein und es gibt Christen, die leben eigentlich wie Heiden. Aber Paulus stellt nie in Frage, dass sie beide errettet werden. Für die einen wird es etwas peinlich, wenn sie nicht im Lauf des Lebens umkehren. Weil er sagt, das Gericht wird es offenbaren, das, was ihr Leben wird quasi verbrennen. Die Grundlage bleibt. Und das ist Jesus, das ewige Leben bleibt. Aber vielleicht wird das ein oder andere aus dem Leben dann verbrennen und es könnte peinlich werden. Paulus stellt also nie deren Heil und deren Wiedergeburt in Frage. Was er in Frage stellt, ist ihre Lebensführung. Ist ihr Gehorsam. Ist die Frage, streckt ihr euch nach dem aus, was Gott von euch will oder sucht ihr nur das, was euch selbst befriedigt und was ihr glaubt, was euch selbst erfüllt. Da kann manches verdeckt werden, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Mensch, der wiedergeboren ist, das Heil verlieren kann. Ich glaube aber in Klammer angefügt, dass es sowas gibt wie eine sich eingebildete Wiedergeburt. Das glaube ich schon, ohne dass ich es beurteilen könnte. Aber ich befürchte schon, dass es Menschen gibt, die nicht wirklich wiedergeboren sind, aber wir das einfach nicht sehen können, weil wir nicht hinter die Stirn schauen können. Das kann auch nur jeder vor Gott und seinem Wort selbst prüfen. Wenn solche Fragen im Leben da sind, dann gilt es, die Bibel aufzuschlagen und sagen, Herr, gehöre ich zu dir oder nicht, wenn Zweifel da sind? Oder eben Hilfe zu suchen bei Menschen, die mir vielleicht helfen können von der Bibel her. Wie können wir das aber nun prüfen? Und das ist der zweite Gedanke oder die zweiten Gedanken, die ich kurz erwähnen will. Was nennt uns eigentlich die Heilige Schrift an Kriterien, wo man sagen kann, was macht eigentlich einen Wiedergeborenen aus? Oder wie zeigt sich die Wiedergeburt auch in unserem Leben, in unserem Alltag? Man könnte auch die Frage so stellen, wie es Jakobus stellt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, was zeigt sich in unserem Alltag, dass wir wiedergeboren sind? Das ist mal ganz interessant, dann zu gucken, was macht eigentlich der Heilige Geist in unserem Leben. Und auch da ist wiederum Johannes sehr, sehr aufschlussreich, denn er spricht ja an einigen Stellen von dem Tröster, den wir bekommen, von dem zweiten Tröster, den wir bekommen. Und das ist interessant, wie die Aufgaben des zweiten Trösters, also des Heiligen Geistes, den wir durch den Glauben empfangen haben, beschrieben werden. In Kapitel 16 im Johannesevangelium heißt es, wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Unser Leben wird sich also immer mehr auf Christus hin ausrichten. Wir werden immer mehr erkennen, wer Jesus ist. An anderer Stelle heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir werden Jesus immer tiefer und immer besser kennenlernen und hoffentlich natürlich auch lieben lernen, dass er uns immer wichtiger wird. Vielleicht geht es euch wie mir, je länger man im Glauben ist, umso größer wird das Erlösungswerk, weil umso schwerer die Sünden manchmal wiegen, die ich vor 10 Jahren vielleicht noch, wo ich anders gedacht habe und wo auch durch Glaubenswachstum heißt ja manchmal, dass man immer mehr erkennt, wie tief die Sünde tatsächlich in uns wohnt und wie tief die Erlösung tatsächlich geht. Und dass Gott Zumindest denke ich das oft bei mir, mich immer noch nicht hat fallen lassen. Obwohl ich es immer noch nicht kapiert habe an manchen Punkten in meinem Leben und immer noch dieselben Dummheiten tue. Oder immer mich noch denselben Gedanken hingebe. Und immer noch mich meinem Fleisch hingebe, in welcher Art auch immer. Und immer noch, wie soll ich sagen, den alten Adam immer wieder vom Kreuz steigen lassen, um mit Paulus zu reden, den wir ja kreuzigen oder der gekreuzigt ist, aber wir lassen ihn ja gerne mal frei. Oder ich kann da nur von mir reden. Ich hoffe, ihr seid da weiter als ich. Aber der Heilige Geist wird wirken, dass wir immer mehr von Jesus verstehen. Dass wir es immer weniger vielleicht auch fassen können, was der Herr wirklich für uns getan hat. Und ich glaube, auch da kratzen wir nur an der Oberfläche, weil wir ja noch nicht die Herrlichkeit gesehen haben, die wirklich auf uns wartet. Weil wir es ja nur erahnen. Aber auch da glaube ich, dass ein Werk des Geistes ist, dass wir immer mehr uns darauf freuen, dass wir Jesus endlich sehen dürfen in seiner Herrlichkeit. Dass das hier und jetzt immer unwichtiger wird. Zumindest geht es mir so, dass man immer mehr darauf lebt, Herr, komm bald wieder. Nicht nur dann, wenn es einem schlecht geht, sondern weil man einfach möchte, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, für alle sichtbar werden, dass Gott sein Reich für alle sichtbar in dieser Welt aufrichtet. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass uns also Jesus immer größer wird. Der andere Gedanke ist der, und der ist nicht weniger wichtig, dass unser Leben Früchte trägt. Jesus sagt mal in Matthäus 7, dass wir die Menschen an ihren Früchten erkennen werden. Im Vorfeld warnt er vor dem Sauerteig oder vor den Pharisäern. Das heißt, es geht hier um falsche und richtige Lehre. Wenn man aber das Neue Testament dann durchsucht, ist es ja nicht so einfach zu sagen, was heißt es denn, Früchte zu bringen. Zum einen, weil Früchte nicht so schnell wachsen. Weil ich nicht zum Glauben komme und sofort die Früchte sichtbar werden. Es ist tatsächlich so, dass wir Menschen gut kennen müssen, um zu sehen, dass ihr Leben Früchte bringt. Wenn ich einen neu kennenlerne, kann ich es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie er vor 5 Jahren war, schlicht und ergreifend. Und zwar liegt es daran, wenn wir dann den Galaterbrief lesen und dann eben... Jetzt bin ich irgendwo auf der falschen Seite. Egal, ich weiß es auswendig hoffentlich. Wenn wir den Galaterbrief lesen, dann lesen wir von den Früchten des Geistes. Und da werden ja eigentlich Charakterzüge beschrieben und Herzenshaltungen, Liebe, Friede, Freude, Enthaltsamkeit und so weiter und so fort. Das heißt, da werden Charaktereigenschaften beschrieben, die der Heilige Geist am Menschen wirkt. Die man aber nicht sofort erkennen kann, wenn ich einen nicht gut kenne. Ich muss einen schon über mehrere Jahre begleiten, um zu sehen, dass Gott an ihm wirkt. Viele Dinge kann ich trotzdem noch als lieblos empfinden, aber vielleicht war der vor 5 Jahren noch viel, viel schlimmer. Vielleicht hat Gott ihn schon so geändert, dass er viel liebevoller ist, obwohl ich es immer noch als lieblos empfinde. Wir sehen also, dass mit den Früchten, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das kann man auch manchmal bei sich selbst so schwer beurteilen. Es ist manchmal so, wie das eigene Gesicht zu sehen. Ohne Spiegel weiß ich nicht, wie ich aussehe. Manche Dinge könnte man erahnen. Mein Haar wird ja etwas dünner. Haben ja manche damit Herausforderungen. Wenn man morgens aufwacht, dann denkt man ja ohne Spiegel, man sieht ganz ordentlich aus. Und je dünner das Haar wird, zumindest bei mir ist es so, umso strubbeliger wird es. Und anscheinend habe ich einen sehr unrunden Schlaf. Wenn man dann in den Spiegel guckt, ja, mir geht es halt so, dann wundert man sich, dass die Frau einen trotzdem noch liebt. Ne? Naja, da fragt man sich dann, wer ist das da? Ne? Und ähnlich ist manchmal auch mit den Früchten im eigenen Leben. Man nimmt das nicht richtig wahr, was Gott an uns tut. Da ist es manchmal einfach hilfreich, wenn das andere einem auch mal spiegeln und einmal sagen, dass es Punkte in deinem Leben gibt, wo Gott dich geändert hat und dass man das positiv heraussieht. Nicht um überheblich von oben runter das zu beurteilen, sondern um Gott die Ehre zu geben. dass man wirklich sieht, dass Früchte im Leben wachsen, dass es eine Änderung in der Haltung Menschen gegenüber gibt, Charakteränderungen, die alleine Gottes Geist geben kann, dass eben diese Dinge, die der Heilige Geist schafft, mehr und mehr Raum gewinnen in unserem Leben. So wünsche ich natürlich jedem, dass er von oben geboren wird und von oben geboren ist. Wenn du es nicht weißt, such dir jemanden und sprich mit ihm. Frag einfach nach. Nimm die Bibeltexte nochmal zur Hand und lies das nach. Und man kann ja Gott darum bitten, dass er uns die Herzen öffnet, dass er uns den Verstand öffnet. Es ist ja durchaus so, dass Gott die Fähigkeit nicht nur hat, sondern dass er unser Denken ändern wird. Wie schafft denn Gott Gewissheit, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind? Indem der Heilige Geist unserem Geist bezeugt, also unserem Geist bezeugt, dass wir seine Kinder sind, dass Gott also aktiv in unser Denken und in unser Fühlen eingreift. Dass er es ist, der uns diese Gewissheit gibt, die gleiche Gewissheit, die der entspricht, dass wir wissen, dass wir Kinder unserer Eltern sind. Das schenkt uns Gott, das können wir nicht produzieren. Und das ist das Wunderbare, dass wir keinen Gott haben, der uns im Ungewissen lässt, sondern wir haben einen Gott, der Klarheit schafft. Der es nicht nur will, sondern der es schafft und der Klarheit gibt. Und der auch diese Gewissheit gibt. Und der dann eben auch unser Leben immer mehr so prägen will und prägen wird durch seinen Geist, so wie er es verheißen hat. Ich bete noch mit uns. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns durch den Heiligen Geist, wenn wir an dich glauben, wenn wir Buße getan haben, wiedergeboren hast nach deiner Gnade, zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist so wunderbar, Herr, zu wissen, dass du uns zu deinen Erben gemacht hast durch den Glauben. Dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind. Dass du in unser Leben, unser Denken und Fühlen eingreifst und uns immer mehr änderst. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, so wissen wir doch, Herr, wo wir dir nachfolgen, wirst du uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern wirst du uns immer mehr in das Bild deines lieben Sohnes umgestalten. Aber ich bitte dich auch für jeden, Herr, dem diese Gewissheit fehlt, dem die Wiedergeburt fehlt, wo, Herr, dass sie ergreifen kann und ergreifen darf, dass du unsere Herzen öffnest einfach für dich und für dein Wirken. Und ich bitte dich einfach, dass die, Herr, die wiedergeboren sind, die wir wiedergeboren sind, auch immer mehr Früchte in unserem Leben bringen, dir zur Ehre. Dass du in unserem Leben immer größer wirst. In Jesu Namen. Amen.